Käufer lieben das, wenn sie einfach die BWA angucken und es ist nichts adjusted.
Auch nochmal eine andere Perspektive als in den letzten Gesprächen, die ich hier im Podcast hatte.
Das ist genau das, was du beschreibst, ja? Kaufen statt gründen. Du übernimmst was, wo schon die Grundarbeit, das Fundament gelegt ist. Verkaufsprozess from start to finish solltest du 6 bis 9 Monate einplanen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Onlineshop-Geflüster-Podcast. Heute mit Peter Nadolinski. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Peter, du bist Gründer und Geschäftsführer von Venture Advisory Partner. Vielleicht holst du die Leute mal direkt am Anfang ab. Was macht ihr eigentlich genau? Und schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Berend, für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein darf. Vielleicht sage ich ein, zwei Sätze zu mir. Mein Name ist Peter Nadolinski. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Venture Advisory Partners. Wir sind eine M&A-Beratung, die sich auf das Thema Wachstumsunternehmen und Mittelstand fokussiert hat in den Umsatzgrößen 1 Million bis 30 Millionen Euro. Ich habe mich 2020 selbstständig gemacht. Davor hatte ich so ein bisschen Historie bei einer Investmentbank und dann auch bei kleineren M&A-Beratungen, die sich auf KMUs fokussiert haben. Und habe dann relativ früh den Drang gehabt, doch vielleicht ein paar Dinge anders zu machen als die Leute, von denen ich mein Handwerk gelernt habe. Und so kam das dann 2020, dass ich mich mit Carsten Schäfer zusammengetan habe und noch zwei anderen Kompagnons, den Gründern von Candy Labs hier aus Frankfurt. Das ist eine Digitalagentur, die relativ bekannt ist. Und wir hatten so ein bisschen die Vision, für Wachstumsunternehmen einen tollen M&A-Service anzubieten, sowohl auf der M&A-Seite, also Unternehmensverkäufe und Zukäufe, als auch auf der Finanzierungsseite das Thema Fundraising. So, und mit der Vision sind wir so ein Stück weit gestartet. Carsten Schäfer, derjenige aus dem ganzen Trupp, der hauptverantwortlich ist quasi für die Zusammenarbeit mit mir aus dem Dreiergespann, ist der Ex-CFO von Emma, Ex-CFO von Stuhe, also hat auch schon ein paar Venture-Themen mitbegleitet in der Vergangenheit und war für mich einfach der ideale Partner, so gerade auch in den Markt so ein Stück weit reinzugehen. So, haben uns ganz gut entwickelt, seit 2022 ungefähr 100 Millionen Transaktionsvolumen in Finanzierungen und Unternehmensverkäufen. Das ist für eine aufstrebende M&A-Beratung, wenn man so will, glaube ich, gar nicht verkehrt, zumal man noch bedenken muss,
Schmeckt
ich
schon
habe mich mit
mal.
26, ja, schmeckt auf jeden Fall, ich habe mich mit 26 selbstständig gemacht und das ist eigentlich gefühlt so ein bisschen No-Go in der M&A-Beraterbranche, weil die immer sagen, ja, Junge, mach mal, ne? Mach das erstmal. Und deshalb bin ich aber heute eigentlich relativ froh, dass ich auf keinen davon gehört habe. So, also
Ja,
machen,
safe.
machen ist gut und umsetzen, da lernt man das meiste.
Ja, nice. Und ich glaube, wenn man selbst noch ein junger, fresher Typ ist, dann hat man auch ganz guten Zugang, sage ich mal, zu Gründern, die ja auch häufig jetzt nicht irgendwo Mitte 50 sind, sondern auch noch relativ jung, sage ich mal. Okay, sehr interessant. Das heißt, eure drei Services, so wie ich es verstehe, ist einmal Unternehmensverkauf. Das heißt, wenn ich jetzt eine E-Commerce-Brand habe und ich möchte einen Exit machen, dann kann ich zu euch kommen, ihr unterstützt mich über den ganzen Prozess. Da wollen wir heute auch explizit drüber sprechen, gerade was das Thema so Life-Changing Exit angeht. Geht, was das ist und was da euer Take, sage ich mal, dazu ist. Auch nochmal eine andere Perspektive als in den letzten Gesprächen, die ich hier im Podcast hatte, mit M&A-Beratern, VCs etc. Dann ist der zweite Service, dass ihr virtueller CFO seid, das heißt, ihr seid Zahlenchef, Finanzchef sozusagen, extern von Wachstumsunternehmen. Und das dritte ist, dass ihr auch einen Unternehmensankauf begleitet. Und da würde ich ganz kurz reinstarten, bevor wir auf das Thema Life-Changing Exit reingehen, weil ich finde es eigentlich super smart, weil wir haben ja super viele Gründer, mit denen wir arbeiten, die irgendwie einen kleinen Online-Shop irgendwie gestartet haben und dann bei uns an der Tür klopfen, wenn sie irgendwo zwischen 10 und einer Viertelmillion Umsatz, sage ich mal, machen im Monat. Auch viele, sage ich mal, unter 50.000 Euro im Monat. Und die rutschen meistens irgendwie so in die Selbstständigkeit rein, aus einer Leidenschaft heraus, aus irgendwie einer Schnapsidee, einem Nebenprojekt etc. Und ich finde es eigentlich super smart, wenn man vorhat, sich selbstständig zu machen, irgendwie im E-Commerce, nicht komplett bei Null zu starten, sondern einfach ein bestehendes Unternehmen zu kaufen, weil du halt einfach schon eine richtig gute Grundlage hast. Kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen? Wie läuft das genau? Wer sind da so die Leute, für die das interessant sein könnte? Und wie findet man Unternehmen, die man kaufen kann, die auch erschwinglich sind, sage ich mal, wenn man in die Selbstständigkeit starten möchte?
Super relevantes Thema. super relevantes Thema. Also das, was du beschreibst, dafür gibt es im Englischen, auch in der Forschung, im angloamerikanischen Raum einen Fachbegriff, das nennt sich ETA, also Entrepreneurship Through Acquisition. Und das ist genau das, was du beschreibst, ja, kaufen statt gründen. Du übernimmst was, wo schon die Grundarbeit, das Fundament gelegt ist und lernst dich da so ein bisschen ein, fuchst dich rein in das Thema und gehst dann in die weitere Skalierung, ja, bringst deine eigenen Ideen mit rein. Und ich glaube, es gibt kaum ein Geschäftsmodell, in dem das so gut funktioniert wie im E-Commerce. Wieso? Du hast relativ humane Kaufpreise für ein E-Commerce-Unternehmen. Die Abläufe sind relativ überschaubar, in Anführungszeichen. Du musst natürlich deine Supplier Relations im Griff haben. Du musst deine Customer Acquisition im Griff haben. Und da musst du noch natürlich ein paar andere Operations im Hintergrund im Griff haben. Aber im Endeffekt ist es lernbar, ohne eine technische Ausbildung, die du irgendwie davor haben musst. So, klar solltest du dich irgendwann ein bisschen spezialisieren und sagen, hey, zum Beispiel Marketing ist mein Steckenpferd oder Sourcing ist mein Steckenpferd oder was auch immer. Aber de facto ist es gut lernbar. Und
kann ich bestätigen, ist sehr gut lernbar.
Ja. Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Anhaltspunkt. Und witzigerweise ist E-Commerce auch sehr sexy für Leute, die sagen, sie möchten gerne ein Unternehmen kaufen, statt eins zu gründen. Weil sie genau das spüren, ja, dass es lernbar ist, dass es zukunftsträchtig ist. Wir sehen uns die Wachstumsquoten an im E-Commerce, im Onlinehandel. Das geht einfach steil nach oben. Klar, wir hatten da so ein bisschen in der Corona-Pandemie so einen kleinen Beschleunigungseffekt drin, der sich dann wieder verlangsamt hat. Aber jetzt sind wir ja wieder auf Kurs, wenn man sich die neuen Zahlen vom BEV ansieht. Und ich kann es ja auch nur aus meinem Privatleben bestätigen. Ja, ich versuche alles online zu kaufen, einfach weil es zeitsparend ist. Und ich glaube, es ist einfach ein No-Brainer. So viel dazu. Also guter Markt im Wesentlichen mit humanen Kaufpreisen, in Anführungszeichen. Wenig technischer Expertise, so zum Start notwendig. Ein Zukunftsmodell, wo man sagt, ja, Haken dran, glaube ich dran. So. Und die Frage ging ja in die Richtung, was kann jetzt jemand tun, der sich potenziell ein Unternehmen kaufen möchte in dem Bereich?
Ja, genau. Wie läuft es konkret ab? Läuft es so ab, dass man dann Kredit aufnimmt, das Ganze mit einer Bank finanziert? Oder muss man, wie viel Eigenkapital muss man mitnehmen? Wie groß ist das Unternehmen, was man kauft? Vielleicht starten wir damit.
Ja, okay, das klingt gut. Also von der Größe her ist natürlich komplett von bis, ja. Im Endeffekt würdest du auf der Finanzierungsseite natürlich eine Bank einbinden wollen und die Bank will natürlich ein Unternehmen haben mit einer gewissen Mindestgröße, was auch eine einigermaßen gute Eigenkapitalquote hat. Also wenn bereits viele Schulden auf dem Unternehmen lasten, würde ich eher davon abraten, ein solches Unternehmen zu akquirieren, weil du musst die Akquisitionsfinanzierung ja noch oben drauf packen. Ja. So, ich würde mal sagen, Größenordnung, Sweet Spot, wenn du es konservativ angehen willst, Umsatzgröße Minimum 500.000, besser 800 oder 1 Million. Wenn du es ein bisschen ambitionierter angehen willst, 2 Millionen, 2,5 Millionen, 3 Millionen bis hoch auf 5 Millionen. Das würde ich sagen, das ist in der Umsatzgröße so ein bisschen der Sweet Spot, wenn du dir ein Unternehmen kaufen möchtest. Du kannst dir natürlich auch ein kleineres Unternehmen kaufen. Du musst aber wissen, wenn du dir ein kleineres Unternehmen kaufst mit weniger als 500.000 Euro Jahresumsatz, dann wird es schwierig, eine Akquisitionsfinanzierung von der Bank darauf zu satteln. Ja, die Bank wird da ein bisschen restriktiver sein.
Und du hast auch ein gewisses
Risiko, ne? Und du hast mehr Risiko. Du musst viel mehr selbst machen. Du kannst viel weniger auf etablierte Prozesse zurückgreifen. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Ja? Also wenn du ein bisschen risikoaffiner bist, dann kannst du auch das tun. Die Kaufpreise sind natürlich wesentlich geringer, wenn du unter 500.000 Euro bist. Also da kannst du wirklich schnell mal einen Schnapper schießen, wenn man so will. Aber du musst natürlich auch mehr Arbeit reinstecken am Ende des Tages. Ja. So, aber in the safe zone bist du eigentlich so bei 500.000 Euro plus.
Wenn man jetzt ein Unternehmen hat, macht 1 Million Umsatz, ist profitabel, hat irgendwie eine gute Nische, sage ich mal, was muss man da einplanen und wie viel Eigenkapital muss man da mitnehmen, dass das irgendwie realisierbar ist, dann über eine Bank?
Ja, also die Bank von der Finanzierungsseite wird in der Regel sagen, und wir arbeiten hier mit ganz, ganz vielen Akquisitionsfinanzierern, also spezifisch Banken, und man denkt das gar nicht, aber die ganzen Sparkassen und Volksbanken und so weiter, die haben total Bock auf das Thema. Ja, das wissen bloß viele nicht. Viele kommen unvorbereitet zur Bank, ja, wo die Bank dann sagt, okay, das ist mir irgendwie zu heikel, die Zahlen gehen nicht auf, das passt mir nicht, nehme ich lieber von Abstand. Und du musst eigentlich damit rechnen, dass die Bank sagt, naja, bis 2, 3 Mal EBIT kann ich geben an Finanzierung. Und in Summe gibt es noch eine zweite Bedingung, nämlich dass das Eigenkapital, was du mitbringst, irgendwie so bei mindestens 20% liegt, also das, was du selbst reinbringst. Und dann zusätzlich dazu kannst du dir noch ein paar Hebel reinholen, wie zum Beispiel Mezzaninkapital. Weil was viele auch nicht wissen, ist, Unternehmensnachfolge in Deutschland wird gefördert. Ja, das bedeutet, es gibt Mezzaninkapitalfonds, die so ein bisschen halbstaatlich anmuten, die dir de facto mal easy 50, 75.000 Euro plus irgendwie an Finanzierung klar machen. Und die kannst du ganz toll einbinden, weil dieses Mezzaninkapital, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen, ist eine Art Hybridform zwischen Eigenkapital und zwischen Fremdkapital. Stellst dir vor, wie einen sehr langfristigen Kredit, der sehr, sehr lange tilgungsfrei ist. Und der auch von der Rangfolge her unter dem Fremdkapital liegt, was die Bank gibt. Das heißt, die Bank freut sich drüber, weil es die Eigenkapitalbasis stärkt, wirtschaftlich
Ja.
gesehen.
Okay, interessant. Das heißt, ich muss aber schon irgendwo mal 50 bis 100k an Eigenkapital mitnehmen, dass sowas überhaupt machbar ist. Weil wenn
Finde
ich jetzt
ich,
eine
soll,
Million,
ja.
sage ich mal, einen Umsatz kaufe, profitables Unternehmen, was hat man da so für Ranges, sage ich mal, vom Kaufpreis?
Ja, also sagen wir mal, du hast auf 1 Million Euro Umsatz hast du 10% EBIT nach einem guten Geschäftsführergehalt. Das ist immer ganz wichtig, weil da wird oft getrickst. Ja, das heißt, es gibt ganz viele Leute, ganz viele Gründer, die sagen, ja, ich habe doch 200.000 Euro EBIT, aber zahlen sich irgendwie 1.000 Euro Geschäftsführergehalt. Ja, also eher symbolisch am Ende des Tages. Und da musst du extrem aufpassen. Das ist schon der eine Punkt. Wenn du jetzt, sage ich mal, aber bei 100.000 Euro Sustainable EBITDA bist und du das vielleicht schon 1, 2 Jahre in Folge mindestens abgerufen hast oder das Target das abgerufen hat, dann bist du da vielleicht bei einem Dreier- oder Vierer-Multiple in Summe inklusive aller auch variablen Vergütungskomponenten. Das heißt, wir reden hier auch über einen Earnout, wir reden auch über Verkäuferdarlehen etc. Wichtig, Verkäuferdarlehen wird von der Bank zum Teil auch als Eigenkapital akzeptiert. Ja, das heißt, wenn sich der Verkäufer, wenn du dem sympathisch bist und der sich ein bisschen mit ins Boot setzt und du dem irgendwie 6, 7, 8% oder sowas Rendite generierst, dann kannst du auch da nochmal deinen Eigenkapitalbedarf reduzieren.
Interessant. Das heißt, wir haben 300 bis 500k Kaufpreis, 20% Eigenkapital. Das heißt, irgendwo in der Range, wie ich es auch gesagt
Richtig.
habe, kann man dann auf jeden Fall da reingehen. Finde ich auf jeden Fall super, super interessant. Weil ganz ehrlich, wenn man eine Brand from scratch gründet, hast du so viele Sachen, die du ausprobieren musst, so viel Geld, was du erstmal investieren musst. Sei es jetzt für eine Shop-Erstellung, für überhaupt mal Ware am Anfang etc. Da bist du auch ganz schnell bei diesen Summen. Und ganz ehrlich, ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich irgendwie hier KfW Startgeld 75.000 genommen hat und meinte, nee, ich bin ganz froh, dass ich nicht die 125 genommen habe. Eher das Gegenteil. Oh mein Gott, wie schnell war das bitte weg? Hätte ich mal die 125 genommen.
Absolut, also du vermeidest halt die kompletten Anfängerfehler. Ne, die du
Ja.
halt machst. Also dieses Konzept kaufen statt gründen, das hat schon echt Charme.
Ja, finde ich smart, auf jeden Fall sehr, sehr spannende Geschichte. Gehen wir aber zum Thema, was auch im Fokus stehen soll heute in unserem Gespräch, nämlich der Life-Changing Exit. Ich hatte ja vor kurzem Hendrik von Good Brands hier zu Gast und da haben wir vor allem so den Case durchgesprochen, wie läuft's ab, wenn jemand wie Good Brands investiert, auch ja teilweise schon sehr frühphasig, vielleicht mit 50 oder 100k Monatsumsatz. Da ist natürlich die Ambition schnell da, dass es irgendwie auch 10 Millionen aufwärts, sage ich mal, Umsatz machen muss. Du hast da ein bisschen andere Perspektive drauf. Und ich meine, es gibt ja mehrere Wege, die nach Rom führen, sage ich immer so schön, und viele spannende Wege, die man irgendwie gehen kann. Und vielleicht erklärst du mal zum Start, was ist denn aus deiner Sicht ein life-changing Exit und wie würdest du, wenn du jetzt E-Commerce-Gründer wärst, daran gehen und wann würdest du einen Exit anpeilen?
Also erstmal eins vorweg, die Kollegen von Good Brands machen wirklich einen sensationellen Job. Also ich kenne keinen so guten E-Commerce-Investor wie die in Deutschland. Wenn ihr einen Case bauen wollt, der irgendwie mindestens achtstellig im Umsatz wird, dann ist das eine Top-Adresse, um euch in der Skalierung zu unterstützen. So, es ist aber nicht das einzige Modell, was du fahren kannst. Und da will ich mal so ein bisschen über den Elefanten im Raum sprechen. Alle reden immer über die Leuchtturm-Exits. Im E-Commerce. Ja, also die Unternehmen, die achtstellige Umsätze fahren, die eventuell eben vielleicht auch das ein oder andere Investoren-Backing haben, seien es Angels oder nischenspezialisierte E-Commerce-Investoren, etc. etc. Aber das ist für 90% der E-Commerce-Unternehmen eigentlich nicht die Lebensrealität. Einfaches Experiment. Geh mal auf North Data, wenn du so einen North Data Pro Zugang hast. Hat irgendwie gefühlt jetzt mittlerweile jeder, weil der nur 60 Tacken im Monat kostet. Und gib mal ein, such mal nach Unternehmen mit der WZK, das ist diese Wirtschaftszweig-Klassifikationsnummer, die im Bereich Versand und Einzelhandel unterwegs sind und die über 1 Million Euro Gewinn machen. Ja, also Gewinn, Jahresüberschuss in dem Fall. Wenn du das einfach mal so straight machst und alle WZKs mit reinnimmst, die irgendwas mit Versand und Einzelhandel zu tun haben, kommst du auf 65 Aufträge, Einträge. Ja, 65 Stück. So 20, 30% davon sind irgendwelche E-Commerce-Subsidiaries von größeren Playern oder größere Player an sich, die irgendwie nur auch in diese WZK reingerutscht sind. Die nehme ich mal raus, bleiben 50 übrig. So. Und jetzt sind da aber eventuell nicht alle drin, weil die WZKs werden oft gewürfelt, gefühlt, ja. Also wenn du dein Unternehmen gründest, dann kann's mal schnell sein, dass du irgendwie im Einzelhandel landest, obwohl du eigentlich ein reiner B2C Online E-Commerce Player bist. So, und jetzt sind wir mal großzügig und sagen, naja, wir haben uns hier einmal um den Faktor 4 ungefähr understated und haben eigentlich viermal so viele Unternehmen wie diese 50, die 1 Million Gewinn im Jahr machen. Also roundabout 200.
Auch das ist
So.
ziemlich wenig.
Auch das klingt ziemlich wenig, oder?
Ja, ich
Also ich
meine,
frage dich.
ich finde eine Zahl dann noch super spannend, weil wenn man sich mal vorstellt, von den ganzen Unternehmen in Deutschland, jetzt nicht nur E-Commerce, sondern alle Unternehmen, einen siebenstelligen Umsatz machen nur 12,7%. Und das ist jetzt Umsatz und nicht Gewinn. Und im E-Commerce hast du ja vielleicht 10, 20% EBIT. Also das sind wirklich der ganz, ganz kleine Teil schafft überhaupt mal so einen Umsatz. Und das dann an Gewinn zu erwirtschaften, ja, macht Sinn, dass es nur sehr wenig sind.
Ja, und ich meine, das knüpft sehr gut an den Punkt, den der Henrik auch genannt hat, ne? Der absolut valide ist, ja. So in einem Exit-Szenario geht's um harten Profit am Ende des Tages, ums EBIT. So, und deshalb rolle ich das Feld, sage ich mal, da ein bisschen von hinten auf. Und wenn ich dich jetzt frage, wie viel E-Commerce-Unternehmen glaubst du, gibt es in Deutschland? Was wäre da so deine erste Gut-Reaction?
Gute Frage. Ich würde sagen, irgendwas im Bereich 100 bis 200.000 vielleicht.
Also die Antwort ist, keiner weiß es so genau. Das war jetzt eine Fangfrage. Also manche sagen, es gibt nur 2.500, sagt eine Quelle, aber das glaube ich auf keinen Fall. Also
Da haben wir
never,
mehr
never
Leads in
ever.
unserem
Ja,
CRM-System. Das sind definitiv mehr.
never ever. Aber es gibt Leute, die
Ja.
behaupten das. Die behaupten das. Es gibt andere Quellen, die sagen, wiederum, es sind so ungefähr 10-mal so viele. Also es sind irgendwie 25.000 eingetragene Online-Shops. Und dann gibt es andere, die sagen, es gibt 50.000 bis 100.000. Und dann gibt es noch andere, die sagen, okay, ich habe jetzt hier mal aufsummiert, wie viele Online-Shop-Seiten gibt es, so gemessen an der Anzahl der Shop-Systeme, die implementiert sind, bla bla bla. Und die sagen, es sind eigentlich 100.000 bis 400.000. Ja, irgendwo wird die Wahrheit liegen. So, und das ist jetzt, wenn man das mal so sieht. Und sagen wir jetzt mal, es sind 25.000, weil nach hinten raus wird es ja nur noch schlechter für die 200 E-Com-Unternehmen, die über 1 Million Euro Gewinn machen. Dann ist das unter 1%. Ja, also du musst zu den Top 1% gehören. Und wenn du zu denen gehörst, dann machst du über 1 Million Euro Gewinn. Und das ist schon echt krass. Also das ist das, was ich damit meine, was die Quintessenz ist. Ich glaube, es tut, glaube ich, vielen E-Commerce-Gründern gut, ein bisschen realistisch zu bleiben, was eigentlich die eigene Messlatte ist. Weil am Ende kann ein Exit mit 500.000 Euro EBIT zu einem ordentlichen Multiple eben absolut life-changing sein.
Ja, realistisch bleiben, hast du gerade gesagt. Und ich finde auch ganz wichtig, wo ich auch merke, dass sich viele Gründer da überhaupt gar keine Gedanken machen, einfach sich auch mal zu fragen, was möchte ich denn? Weil der Weg zu einem 20, 30 Millionen Umsatz E-Commerce Brand sieht halt komplett anders aus, als wenn du nur 5 Millionen, sage ich mal, machen willst. Und es ist ja vielleicht auch gar nicht für alle Produkte überhaupt möglich, weil um so eine Marktdurchdringung zu bekommen, brauchst du halt wirklich irgendwie einen Edge und was ganz Besonderes, um das überhaupt, also dass überhaupt die Möglichkeit allein nur besteht. Also das finde ich auch immer super wichtig. Und da sollte man aus meiner Sicht anfangen, wenn man irgendwie auch über den Exit irgendwie potenziell mal nachdenkt.
Das ist ein total guter Punkt, Behrend. Ich meine, ich kenne keinen E-Commerce-Gründer, der sein Unternehmen verkauft hat, der irgendwo in der Range 1 bis 10 Millionen Euro Umsatz war, und der es danach bereut hat. Ich kenne keinen einzigen. Und ich weiß nicht, hast du früher gezockt, Behrend?
Ja, extrem viel gezockt.
Ja, ein bisschen Computer oder PlayStation oder so. Sagt dir Farming etwas? Ja, also wenn du quasi dasselbe Level, was du schon mega gut kennst, 100 Mal durchspielst, um an den Loot zu kommen. Ja, also um einfach mal planbar immer wieder dasselbe Ergebnis einfach durch einen gewissen Grind zu erzielen. Und ich glaube, nichts anderes lässt sich im E-Commerce oder in verschiedenen anderen Online-Businesses durchziehen. Das bedeutet, du kennst den Weg von 0 Euro Umsatz auf 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen, lass es 5 Millionen sein. Den Weg kennst du gut. Und du hast es einmal jetzt gemacht, vielleicht hat es dich vielleicht 7 Jahre deines Lebens gekostet oder 6 Jahre oder 5 Jahre, wie auch immer. Und jetzt verkaufst du dein Unternehmen, Multiple, keine Ahnung, lass es mal einen ordentlichen Vierer, Fünfer Multiple irgendwie sowas sein in der Range, vielleicht auch 6 oder 7, je nachdem, wie gut du im Verkaufsprozess durchkommst und wie viel Competition auf dem Deal ist. Und jetzt hast du einmal diesen Millionenbetrag für dich selbst eingeloggt und bist komplett frei, dasselbe Level mit all den Learnings, die du gehabt hast über diese ganzen Jahre, einfach nochmal durchzuspielen. So. Und du brauchst eigentlich dein Kapital, was du dir eingeloggt hast und auf der sicheren Seite hast, das brauchst du gar nicht mehr so wirklich antasten, weil du schon genau weißt, okay, hier kriege ich die Finanzierung, da kriege ich da Finanzierung, die Leute kennen mich so ein bisschen, da kann ich ganz, ganz schnell wieder auf ein sehr, sehr ähnliches Level kommen, einfach in einer anderen Nische.
Ja, kann ich absolut bestätigen. Ich meine, ich habe selbst ja auch einen eigenen Online-Shop aufgebaut. Das ist jetzt mittlerweile 6 Jahre her, wo wir damit angefangen haben. Und der Struggle, da auf den Millionenumsatz, 2 Millionen Umsatz zu kommen, der war real, sage ich jetzt einfach mal. Das war wirklich ein Pain. So, dann sind wir mit der Beratung angefangen, die ersten Brands, die wir begleitet haben. Es hat extrem lange gedauert, bis da mal die ersten dabei waren, die wirklich durch unsere Hilfe auch auf einen siebenstelligen Jahresumsatz gekommen sind. So, mittlerweile ist das an der Tagesordnung. Und wenn ich einen Shop sehe, kann ich dir eigentlich aus dem FF heraus innerhalb von 15 Minuten exakt den Weg runterbrechen, was eigentlich dafür gegangen werden muss. Und es ist wirklich komplett einfach geworden, weil wir es einfach schon so oft gemacht haben. Also da ist auf jeden Fall was dran. Es wird einfacher, wenn man schon ein, zwei Mal geschafft hat. 100%.
Opportunities einfach farmen.
Ja, finde ich interessant. Und ich meine, am Ende des Tages startet es ja da auch wieder mit der Überlegung, was möchte ich für mein Leben? So, und wenn ich jetzt, keine Ahnung, Mitte 20 bin oder 30 bin, so, und ich mache E-Commerce, weil ich Spaß dran habe, weil ich irgendwie was bewegen will und weil ich finanziell für mich aussorgen möchte, dass ich einfach finanziell keinen Druck mehr habe in meinem Leben, dann muss ja gar nicht mal das Ziel sein, dass ich das 10 Mal hintereinander mache, sondern es reicht ja wahrscheinlich für die meisten Leute da draußen schon das ein einziges Mal zu machen, weil wir können ja gleich auch nochmal über Multiple sprechen, aber um jetzt mal an dem Beispiel zu bleiben von dem Anfangscase, wenn wir jetzt 2 Millionen Umsatz machen, so, und wir haben 20% EBIT, das sind ja dann 400.000 Euro, die wir an Gewinn, sage ich mal, haben. Und wenn wir dann 5er Multiple rauflegen, ist es ja 1 Million Euro, die ich bekomme, wenn ich dann das Unternehmen verkaufe. Wenn ich da nicht dumm bin am Anfang und eine Holding mitgegründet habe etc., das nicht komplett versteuern muss, sondern dann in meiner Holding habe, von da aus weiter investieren kann, dann habe ich ja erstmal für lange Zeit ausgesorgt und kann theoretisch auch einfach irgendwas anderes machen und mir 3 Jahre nehmen, um eine Weltreise zu machen und dann ganz entspannt wieder mit irgendwas anderem reinstarten. Auch das könnte ja ein Weg sein.
Also bei den 400.000 Euro und dem 5er Multiple, also dementsprechend 2 Millionen Euro, die du rausbekommst, die du gerade angesprochen hast, das ist witzigerweise so gefühlt die magische Grenze. Also wenn ich also egal wie groß das Unternehmen ist, mit dem ich spreche, was gerade überlegt, sein Unternehmen zu verkaufen, ja, also egal wie groß das Unternehmen ist, alle haben irgendwie diese 2 Millionen Benchmark im Kopf, dass das mindestens rauskommen muss. Und ich glaube, das hat einen psychologischen Grund, weil wir, glaube ich, den Wert 2 Millionen Euro, wenn wir den auf Papier schreiben, können wir nicht so ganz greifen. Deshalb, was machen wir mental? Wir überlegen uns, was könnte man sich von 2 Millionen Euro kaufen? So, und da denkt man vielleicht an ein Haus für eine Mio und noch 1 Million auf der hohen Kante, die mir irgendwie jedes Jahr 4-5% Nettorendite machen, wenn es gut läuft. So, und davon, wenn du keinen absurden Lifestyle hast, kannst du schon verdammt gut leben. Ja, zumal du ja wahrscheinlich nicht aufhörst, weil da wird dir ja langweilig werden, sondern du noch weitere Geschäftsaktivitäten verfolgst. Und vor allem der Status als Exited Founder, der öffnet dir ganz schön viele Türen. Ja, das heißt, du sitzt irgendwie plötzlich mit am Erwachsenentisch. wenn man so will. Ja, wenn du irgendwie mit anderen Investoren dich triffst, sprichst, etc., weil du es einfach schon mal, du hast einen Haken an deine Story dran gemacht und bist jetzt, sage ich mal, in der nächsten Phase angekommen.
Ja, safe, 100%. Okay, finde ich interessant. Lass uns ganz kurz vielleicht über Multiples noch sprechen. Kannst du einmal erklären, wenn wir jetzt eine Million Umsatz machen, wir bleiben jetzt einfach mal in dem Beispiel, wir machen 20% EBIT bei einer Million Umsatz oder bei 5 Millionen Umsatz. Steigt der Multiple, wenn ich mehr Umsatz mache bei gleicher Rendite? Bleibt der ungefähr gleich? Wie? Also erzähl einfach gerne mal ein bisschen was über Multiples bei verschiedenen Größen etc.
Steigt definitiv. Also je größer dein Business ist, desto höher wird auch der Multiple sein, den du auf das EBIT anlegst. Es hat einen ganz einfachen Grund. Je kleiner dein Unternehmen ist, desto mehr Abhängigkeiten hat es. Abhängigkeiten von den Vertriebskanälen, weil du meistens nicht so viele hast. Abhängigkeiten vom Kernpersonal, weil du meistens nicht so viele hast. Etc. pp. Das heißt, je weniger volatil und abhängig deine Earnings sind, die du am Ende im EBIT rausholst aus dem Unternehmen, desto höher ist die Qualität dieser Earnings und desto höher ist der Multiple, den jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Dazu muss man auch noch sagen, dass du natürlich, wenn du jetzt ein Business hast, was 1 Million Umsatz macht, was vielleicht eher was für einen Privatkäufer im ETA-Modell ist, natürlich eine ganz andere Kaufpreisdiskussion hast, als wenn du ein 3, 4, 5 Millionen Euro Umsatzunternehmen hast, wo du das perfekte Puzzlestück zu einem strategischen Investor bist, was voll gut in deren Strategie passt und die haben das den Kaufpreis 100% EK Cash auf der Bank liegen. Ja, das ist einfach das ist eine andere Kaufpreisdynamik, ja, wenn man so
Ja.
will, weil bei den ETA-Kandidaten bist du so massiv auf die Finanzierung angewiesen, dass die läuft, dass die Bank im Endeffekt eine neutrale Instanz ist, die dir den Riegel vorschiebt, dass der Multiple nicht absurd werden kann. Ne? Also das ist so ein bisschen, die Bank ist da der Moderator, auch ein Stück weit in der Kaufpreisdiskussion.
Und du würdest sagen, so ein Multiple so zwischen 3 und 5, sage ich mal, auf der Range 1 bis 5 Millionen Euro Umsatz, das ist realistisch oder gibt es auch Fälle, wo es weniger oder deutlich mehr ist?
Ist absolut realistisch. Ist absolut realistisch. Es kann deutlich weniger sein, wenn man zum Beispiel, also wir sehen es ja jetzt gerade im Subsegment FBA-Unternehmen. Ja, die wurden echt geprügelt. Ja, wieso? Der Markt ist geflutet mit Assets in dem Bereich, weil sich die Dynamik mit den Aggregatoren einmal umgekehrt hat. Das heißt, zuerst haben Aggregatoren alles weggekauft, 2018, 2019, 2020, 2021. Und jetzt, wo einer nach dem nächsten umfällt, fluten die den Markt mit den Assets, mit den Non-Performing Assets, die sie wieder raushauen. So, und dann hast du plötzlich ganz, ganz viele FBA-Unternehmen, die gefühlt vielleicht 1% Profit machen oder 2% oder komplett unprofitabel sind. Und die fluten einfach mal gerade den Markt. Das heißt, für potenzielle Käufer ist das natürlich auch ein Stück weit eine interessante Situation. Aber es ist wie immer in einem Markt, wenn Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. Nachfrage ist konstant oder in dem Fall sogar ein bisschen zurückgegangen und Angebot ist hochgegangen. Wozu führt das betriebswirtschaftlich? Preisreduktion. Ja, das heißt, und dazu kommen natürlich die ganzen qualitativen Faktoren, dass natürlich du eine extrem große Abhängigkeit zu Amazon hast. Amazon kann gefühlt jederzeit auch noch aus welchem Grund auch immer deine Produkte sperren, und so weiter. Das heißt, das sind alles Faktoren, die bei FBA-Unternehmen wertmindernd sein können, aber nicht müssen. Ja, also auch da gibt es tatsächlich gute Möglichkeiten, irgendwie trotzdem einen Dreier- oder einen Vierer-Multiple auf dem FBA-Unternehmen zu realisieren.
Ja, und auf der anderen Seite wahrscheinlich genauso wertsteigernd sein können, wenn du jetzt nicht nur über einen Online-Shop verkaufst, sondern vielleicht auch zusätzlich noch über Amazon, zusätzlich noch über Otto, dass man einfach da stabiler aufgestellt ist, vielleicht auch noch einen kleinen Handelsanteil hat, weil es einfach unabhängiger ist auch von wenigen Punkten, das hatten wir ja bereits gesagt.
Absolut, exakt.
Und wie sind die, kannst du mal so ein paar Multiples, sage ich mal, auf verschiedene Kategorien und Branchen, sage ich mal, sagen? Weil es ist ja sicherlich auch so, dass zum Beispiel Supplements höhere Multiples haben als, keine Ahnung, Fashion, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht so gut aus. Drop da doch gerne einfach mal so ein paar Ranges, dass man sich hier selbst matchen kann.
Also ich glaube, es kommt total darauf an, welches Sentiment gerade in dem Zielmarkt herrscht, in den du reinverkaufst. Ja, du hast gerade gesagt, Supplements geht weiter ab, sehr, sehr gut. Pet Food geht weiter ab, sehr, sehr gut. Fashion, ja, könnte schwierig sein, auch aufgrund der Produktkomplexität und so weiter. Jetzt gibt es aber auch andere Branchen, die halt total am Boden liegen. Ja, also zum Beispiel Branchen, die es sehr, sehr schwer haben, zum Beispiel das Thema Fahrrad. Ja, gefühlt hat sich während Corona gab es eine unfassbare Sonderkonjunktur, die sich sowas von zurückgezogen hat in 2023 und fortfolgende.
Ja.
Da haben echt viele schwer zu knabbern, weil die Lager rappelvoll sind und sich alle mit ihren Price-Discounts einmal um die Ohren schlagen.
Wird eigentlich
So
Zeit
und
nochmal für ein neues Rennrad dieses Jahr. Sind alle so
ja,
schön günstig
ja,
gerade.
jetzt zuschlagen, Berend, jetzt zuschlagen.
Ja.
Ist ein guter antizyklisch handeln, antizyklisch handeln.
Ja, immer
Naja,
gut.
aber um zum Thema zurückzukommen, also ich glaube, es ist tatsächlich weniger die Zielbranche, die entscheidet, sondern eher die Dynamik in dem Markt, in dem du dich gerade befindest und wie sexy dieser Markt potenziell gerade für Investoren ist. Ja, also das
Ja.
ist, glaube ich, das wesentlich Relevantere, um die Frage einmal zu beantworten.
Ja, macht Sinn. Dann hau doch einfach mal raus, so in den nächsten 12 Monaten, was sind aus deiner Sicht die drei spannendsten Branchen, wo man die geilsten Multiples bekommen kann?
Boah, ich weiß gar nicht, ob ich mich so krass festlegen will, aber ich glaube, Pet Food wird weiterhin absolut abgehen. Ja, Pet Food ist wirklich super, super toll, weil da die Konsumlaune super hoch ist. Ich glaube, lass mich mal überlegen. Ich glaube, so B2B-Werkzeughandel und sowas finde ich super, super spannend. Wieso? Du hast da eine unfassbar große Gruppe an professionellen Anwendern, die deine Kunden sind. Und ich weiß nicht, ob du einen Handwerker in der Familie hast. Ich habe mehrere Handwerker in meiner Familie.
Ein
Und
Landwirt, ungefähr
die.
das Gleiche, würde ich sagen.
Ja, okay, fair enough, fair enough. So, und die ändern ihr Konsumverhalten nicht. Die kaufen immer bei denselben Leuten. Und das ist sensationell toll, weil wenn du diese Kunden ownen kannst, als B2B quasi Online-Shop, also ich würde es eher so auf B2B anwenden, das glaube ich, das fliegt absolut. So, und boah, dritte Gruppe, die ich gut finde, lass mich mal überlegen.
In den letzten Jahren war Food ja auf jeden Fall extrem sexy. Ist das immer noch so in den nächsten 12 Monaten oder eher
Weiß ich
abnehmend?
nicht, ehrlich gesagt. Also Food an sich, also ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so, also Food scheitert oftmals an der Umsetzungsrealität, dass du halt natürlich nicht 100% davon online machen kannst. So, also ab irgendeiner Skalierungsstufe, so, vielleicht machst du deine ersten 5 Millionen D2C, aber um den Weg dann weiterzugehen, musst du definitiv irgendwo in den Einzelhandel reingehen. Ja, also du musst versuchen, deine Vertriebskanäle zu diversifizieren, weil du kannst Paid Social und Online-Marketing etc. nicht unendlich skalieren, weil du irgendwann einfach in Customer Acquisition Costs reinläufst, die absurd sind.
Ist auch
Das
schwierig
heißt
schon am
also.
Anfang, je nachdem, was du verkaufst, finde ich, so im Food, weil
Ja.
man ist einfach auch gewohnt, irgendwie offline zu kaufen. Jeder geht einkaufen oder kauft bei Picknick ein oder so. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Von dem her auch nicht in allen Fällen möglich, überhaupt online richtig geil zu verkaufen.
Ja, und in der Zwischenzeit habe ich mir noch was überlegt. Beauty mag ich auch sehr, sehr gerne. Also ich screene ja immer mal wieder so verschiedene Branchen und ich sehe, Beauty, hat die Corona-Krise wirklich sensationell gut überstanden.
Ja, spannend. Okay, sehr gut. Dann lass uns mal reingehen. Vielleicht hört ja gerade irgendjemand zu, der sich in diesem Branche befindet und vielleicht auch schon an dem Punkt ist, dass so ein Exit auch Sinn machen kann und möglich ist. Wie sieht genau so ein Prozess, sage ich mal, ab? Von dem Zeitpunkt, okay, ich möchte verkaufen, vielleicht lass uns da mal so einen kleinen Zeitstrahl durchgehen. Wie läuft es genau ab? Und vielleicht starten wir mal damit, was sind so die Hausaufgaben, die ich am besten machen sollte, bevor ich überhaupt in den Prozess reinstarte? Gibt es da irgendwas, was man vorbereiten muss?
Also ich gebe jetzt einen Tipp, mit dem ich mich massiv unbeliebt machen werde. Steueroptimierung. Steueroptimierung ist ein Riesenthema. Und alle halten sich immer für super schlau, dass sie steuerlich optimieren und alle möglichen Kosten auf die Firma draufpacken. Wir alle wissen ja, wie das läuft manchmal. Aber das kann dir massiv auf die Füße fallen im Falle eines Exits. Das heißt, denk mal drüber nach, wenn du irgendwie ein Multiple von, lass es mal 5 sein, jetzt einfach nur, damit die Zahl gut greifbar ist. 5er Multiple auf jeden Euro, den du steuerlich wegoptimierst an Vorsteuerergebnis, sind halt 5 Euro im Verkaufserlös. So,
Ja.
natürlich wird jeder gute M&A-Berater der was auf sich hält, sagen, ja, das normalisiere ich einmal. Und das waren eigentlich Kosten, die irgendwie Eigentümer verbunden sind und nichts mit den Operations zu tun haben. So. Aber Käufer stehen auf juicy natural profits. Also Käufer lieben das, wenn sie einfach die BWA angucken und es ist nichts adjusted. Das heißt, das ist ein Riesenthema. Überlegt euch gut, ob ihr die letzten 2, 3 Jahre vor einem potenziellen Verkauf wirklich irgendwelche Privatreisen und sonst was, die ihr als geschäftlich abrechnet, ob ihr die wirklich aufs Unternehmen satteln wollt oder ob ihr nicht
Ja.
doch lieber das Fünffache davon im Kaufpreis haben wollt.
Ja, ganz, ganz einfache Sache, die man sich merken kann, ja. Alles, was du privat irgendwie versuchst, darüber zu kaufen, kostet fünfmal so viel.
Ja, du kannst nicht alles haben, ne? Du kannst nicht alles haben. Du kannst nicht wirklich komplett steuerlich optimieren, den Gewinn komplett minimieren, sodass das Finanzamt gar nichts bekommt.
Ja.
Und dann erwarten, dass ein Käufer alle deine Normalisierungen zu 100% akzeptiert.
Ja.
Natürlich kämpfen wir da natürlich extrem hart um gerechtfertigte Normalisierungen, wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist, einmal natürlich wieder rückzurechnen auf das EBIT.
Ja.
Aber ganz ehrlich, als Käufer würde ich auch sagen, ja, also ich brauche da schon echt eine gute Erklärung dafür, wieso wir das normalisieren. Das heißt, das ist Punkt 1. Punkt 2, und das glaube ich, sagen auch gefühlt, sagt jeder mittlerweile an jeder Straßenecke, hab deine BWAs im Griff, hab deine Jahresabschlüsse sauber, hab die verfügbar, starte in den Verkaufsprozess, wenn du quasi den Jahresabschluss hast, beziehungsweise wenn absehbar ist, dass du den Jahresabschluss einmal beschleunigt erstellst. Ja, wenn der Steuerberater im Jahr, in dem du verkaufen willst, nicht gebrieft ist und nicht weiß, dass er dieses Jahr doch mal bitte beschleunigt den Jahresabschluss erstellen soll, damit du den schon im Februar hast zum Beispiel oder im März, was aus meiner Sicht schon ein ganz guter Wert ist. Ja, kann man nicht drum meckern. Ja, viele bekommen den ja erst im Juni, Juli, August etc. Dann hast du eigentlich eine gute Chance, dass der Steuerberater das auch einlasten kann bei sich. Und da musst du natürlich die Hausaufgaben machen und hingehen und sagen, okay, ich muss alle fehlenden Belege nachliefern, damit und alle möglichen Entscheidungen treffen, die halt notwendig sind, um den Jahresabschluss zu finalisieren.
Ja, sehr guter Punkt auf jeden Fall. Wer da noch mehr darüber hören möchte, so was so Fehler sind, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, womit man sich den Exit dann auch schon frühzeitig verkacken kann, da kann ich nur noch mal die Folge mit Hendrik empfehlen, weil da haben wir genau darüber gesprochen, so Klassiker, wie dass dir die Accounts bei Meta, bei Amazon und so weiter selbst gehören, dass du da Zugriff drauf hast und so solche Basics. Da kann man nämlich auf jeden Fall einiges verkacken. Okay, aber BWA kann man vorbereiten. Guter Punkt, macht Sinn, will ja dann auch jeder sehen, ist ja allein schon bei einem Kredit von der Bank so, wenn du da keine Zahlen irgendwie vorlegen kannst, selbst dann zieht sich da ja schon Ewigkeiten. Mal angenommen, man hat das alles vernünftig parat und man stellt eine Anfrage. Ich glaube, das ist ja nichts, was man alleine probieren sollte, sondern wo man auf jeden Fall mit einem professionellen Partner irgendwie rangehen sollte, weil ihr würdet ja dann hergehen und sowas normalisieren etc. Das sind ja Riesenhebel, die man da irgendwie rausholen kann. Und sowas hat man dann ja in dem Fall gar nicht bewusst. Das heißt, man fragt bei euch an und sagt, hier, ich möchte mein Unternehmen verkaufen. Wie lang dauert dieser ganze Prozess in etwa? Womit kann man da planen?
Also ein Verkaufsprozess from start to finish solltest du 6 bis 9 Monate einplanen im aktuellen Marktumfeld. Also alles andere ist einfach nicht realistisch. Ja, wir sind oft auch schneller am Markt und könnten theoretisch einen Deal erzwingen, wenn wir es wollen. Aber manchmal ist es gar nicht so gut. Ja, also ich hab schon Fälle gehabt, wo irgendwie der Kaufpreis, der am Anfang genannt wurde, irgendwie in Monat 3 oder sowas der Zusammenarbeit von dem ersten Käufer, der super engagiert war, den haben wir dann nochmal irgendwie um 50% nach oben getrieben über die nächsten 3 Monate. Und das gelingt natürlich nicht immer, muss man natürlich auch realistisch bleiben. Aber es ist ein ganz tolles Beispiel, dass du es nicht unbedingt rushen musst, wenn es keinen Grund dafür gibt. Ja, das heißt, 6 bis 9 Monate Zeit solltest du mitbringen. Und wenn jemand zu uns kommt, dann ist erstmal das Wichtigste für uns, wir müssen Klarheit mit dem Eigentümer haben, was ein realistisch umsetzbarer Marktpreis ist für das Unternehmen. Weil wir sehen sehr, sehr oft, dass die Gründer natürlich ganz, ganz viel Herzblut reingesteckt haben in das Unternehmen und dementsprechend auch dem Unternehmen einen sehr hohen emotionalen Wert beimessen. Und der schleicht sich dann so ein bisschen durch die Hintertür in die Bewertungsvorstellungen, ja, die manchmal halt fernab sind von den Multiples, die realistischerweise auch durchsetzbar sind. So, das heißt, was wir dann machen aufgrund dessen, ist, dass wir ein Bewertungsdossier machen. Das sind 15 Seiten, super detailliert, alle möglichen Bewertungsvarianten und Konstellationen durchdekliniert. auch mit vergangenen Transaktionen, auch mit aktuellen Listingpreisen und so weiter, wo wir einmal eine sehr belastbare Bewertungsbandbreite herleiten. Und nettes Nebenprodukt, es kommen auch schon die ersten aktiven Käufer gerade in deiner Nische, fallen dabei so ein bisschen raus. Und das machen wir komplett kostenlos, weil wir die Erfahrung gemacht haben, wir sparen uns damit einen Haufen Arbeit. Wenn wir das direkt zum Start machen und einfach kostenlos anbieten als Service, als wenn wir dann in ein Mandat starten und dann am Ende irgendwie die Kaufpreisvorstellungen nicht klar sind. Und
Ja.
wir geben dem Verkäufer immer drei Sachen an die Hand. Diese Bewertung kannst du erwarten in dieser Range, auf diese Bewertung kannst du hoffen und von dieser Bewertung kannst du träumen. So, und wir haben schon alle, also wir haben schon jede Art der Bewertung umgesetzt in jeder dieser drei Cluster. Das heißt aber, wenn der Wert, mit dem man erwarten kann, nicht fein ist, dann sind wir nicht die Richtigen. Weil dann sagen wir, ey, wir bauen dir jetzt kein Luftschloss, damit du zu uns als Kunde kommst. Das brauche ich nicht.
Ja. Ja. Ja, nice, hört sich gut an. Okay, das heißt, das startet am Anfang. Das heißt, nach Anfrage gibt es dann ein, zwei Gespräche, wo darüber diskutiert wird. Ihr erstellt diese ganzen Dokumente und dann hat man innerhalb von ein paar Wochen, sage ich mal, dieses Dossier vorliegen und weiß,
Das
was
dauert,
man erwarten
ja,
könnte.
es dauert gar nicht so lange tatsächlich. Also wir forcieren natürlich den Datenaustausch, wir machen erstmal eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit den Mandanten, damit wir da den Datenaustausch forcieren können. Dann holen wir uns die Jahresabschlüsse, BWAs etc., analysieren schon mal erste Auffälligkeiten. Und de facto haben wir den Prozess so weit systematisiert bei uns, dass das eigentlich maximal 1 bis 2 Wochen dauert. Maximal. Bis wir da das
Okay, nice.
Dossier fertig haben. Auch direkt mit einer Einschätzung, wie leicht kann es werden, das Thema zu verkaufen? Wer sind die potenziellen Käufer? Wo liegt eine erwartbare Range?
Ja, und dann hat man das Ganze vorliegen und kann sich entscheiden, jo, möchte ich machen, den Weg mit euch gehen oder nicht. Mal angenommen, man entscheidet sich, das mit euch anzugehen. Was passiert danach? Wie läuft der Prozess dann konkret ab?
Ja, also wir legen direkt mit der Arbeit los. Es gibt eigentlich 5 Phasen beim Unternehmensverkauf. Es lässt sich daran gut einsortieren. Du hast die Vorbereitungsphase, du hast die Marktansprache, du hast die Due Diligence Phase, du hast die Verhandlungsphase und dann die Abschlussphase des Deals. So, und in der Vorbereitungsphase erarbeiten wir die wichtigsten Dokumente für den Unternehmensverkauf. Das ist zum einen deine Finanzplanung, bei der wir historisch einmal deine Zahlen unter die Lupe nehmen und dann in die Zukunft gerichtete Planung machen. Die Planung ist total wichtig, nicht nur für den Käufer, sondern auch für eine potenziell finanzierende Bank. Die will das immer sehen. Und da schauen wir uns an, okay, wo liegen eigentlich die Wachstumshebel und die Profitabilitätshebel? Weil ein Hockeystick in der Finanzplanung malen, das kann jeder. Aber konkrete Wachstumshebel zu definieren und zu zeigen, okay, in dieser Wachstumsinitiative liegen für uns 300.000 Euro versteckt. In dem Profitabilitätshebel können wir 100.000 Euro Kosten cutten. Also dieses ganze Konzept nach vorne hin zu erarbeiten und das mit Zahlen zu unterfüttern, das ist das, was eine sehr gute Finanzplanung ausmacht. Dann schauen wir uns noch das Thema des Exposés an. Ja, Exposé ist so ein bisschen ist, sage ich mal, ist nicht der Fachbegriff, das heißt eigentlich Informationsmemorandum, aber es ist wesentlich leichter auszusprechen und die Leute können sich viel besser was darunter vorstellen. Deshalb sage ich auch immer gerne Exposé. Man muss ja nicht irgendwie päpstlicher sein als der Papst. So. Und im Exposé ist es wichtig, dass du einfach eine super gute Equity-Story hast. Das heißt, du musst einem Käufer das Unternehmen in vollem Umfang greifbar machen und so ein bisschen die Kernargumente dafür finden, wieso das ein guter Deal ist. Und da kocht jeder so ein bisschen nach seinem eigenen Rezept. Wir haben unser eigenes, das habe ich erarbeitet über die Jahre, mir viele Sachen abgeschaut, muss man fairerweise sagen, viele Sachen auch selbst ausprobiert, gesehen, okay, das funktioniert nicht. Aber am Ende steht da ein knackiges Exposé von 30, 40 Seiten, roundabout. 30, 40 hört sich vielleicht viel an, ist aber im Vergleich zum normalen M&A für KMU-Unternehmen, die irgendwie meinetwegen 80, 90 Seiten Umfang haben, wo da einfach nur gespammt wird, gespammt wird, gespammt wird mit Content, eigentlich recht knackig. So, und dazu muss man auch sagen, 6, 7, 8 Seiten davon sind reine Zahlenanalyse, schön durchkommentiert, was sich hinter jeder Kostenposition bewirkt und was das vielleicht für einen Impact hat auf das Future-Business etc. Und dann natürlich noch Kapiteltrenner etc. Also lass es mal roundabout 20 Seiten harten Content sein. Das ist kurz und knackig, sodass die Aussagen, die du dem potenziellen Käufer an die Hand gibst, nicht verwässern. So, und das dritte ist natürlich eine Käuferliste. Das heißt, wir brauchen einmal eine Liste an potenziellen Käufern, die entweder aktiv sind, die wir approachen oder vielleicht auch schon in unserem Netzwerk sind. Das ist das dritte, was wir in der Vorbereitungsphase erarbeiten müssen.
Ja, dann geht es in die Ansprache, das heißt, man kontaktiert diese potenziellen Käufer,
Richtig.
geht in Austausch
Genau.
und hat dann ganz viele Meetings.
Ja, richtig, richtig. Also in der Ansprachephase gehen wir quasi in eurem Namen anonym an den Markt und präsentieren das Unternehmen aktiven Käufern und Käufern aus unserem Netzwerk, die gut passen könnten. Und führen dann auch immer so ein bisschen, gerade bei denen, die wir jetzt noch nicht davor kannten, eine gewisse Vorqualifizierung durch. Ja, weil wir wollen natürlich keine Touristen im Prozess, sage ich immer. Also Leute, die einfach nur mal irgendwie gucken wollen oder die Motorhaube schauen wollen, sich um ein Angebot rumdrücken und dann sich am Ende auf Nimmerwiedersehen verabschieden. Das wollen wir nicht. Deshalb tauschen wir dann, wenn wir die vorqualifiziert haben, ein NDA mit denen aus. Das heißt, die müssen die Themen, die wir denen zur Verfügung stellen, auch vertraulich behandeln. Dann wird der Name eures Unternehmens offengelegt und dann gibt es auch das Exposé. Zusätzlich zum Exposé machen wir immer eine Sache, nämlich wir versuchen immer möglichst schnell ein Kennenlernen mit dem Eigentümer zu ermöglichen. Das machen andere M&A-Berater anders. Die sagen, ja, ich will nur Leute vorstellen, wenn die ein Angebot abgegeben haben. Aber ich glaube, das verdrängt eine wichtige Realität. Dem Käufer ist es nicht nur wichtig, was er kauft, sondern auch, von wem er es kauft. Und dem kannst du nur Rechnung tragen, wenn du dich als Eigentümer hinstellst und Rede und Antwort stehst und einfach mal in einem ersten Termin, das muss nicht lange sein, 30 bis 45 Minuten, einfach mal eine Duftmarke setzt und dann kannst du auch easy punkten beim potenziellen Käufer, weil er einfach versteht, okay, das ist ein seriöser Counterpart, den ich hier gegenüber habe.
Ja, okay, das heißt, das war der zweite Part, dann folgt der dritte Part, Due Diligence war es, glaube ich. Das heißt,
Due
die
Diligence,
andere
richtig.
Seite prüft dann eben das komplette Unternehmen durch und macht sich Gedanken, ob es relevant wird und gibt dann im besten Fall ein Angebot ab, wenn sie es spannend finden. Korrekt?
Ja, jein. Also ein Schritt ist noch in der Ansprachephase zum Schluss wichtig. Wir erwarten dann ein sogenanntes indikatives Angebot. Das heißt, wir wollen niemanden im Prozess haben, in die Due Diligence reinlassen, der kein Angebot zumindest mal, ne, auf ein Stück Papier einmal draufgekritzelt abgegeben hat.
Ja.
Wieso ist das wichtig? Du kannst dir davon zwar meistens nichts kaufen, ja. Der LOI ist komplett unverbindlich, bis auf Themen zu Exklusivität und sowas. Das sind aber nur wirklich sehr, sehr, sehr geringer Teil an Regelungen, die tatsächlich rechtlich bindend sind und einen Effekt haben. Aber wir wollen, dass zumindest eine gewisse Synchronisation bezüglich der Kaufpreisvorstellungen stattfindet, damit alle Beteiligten wissen, worauf sie sich einlassen und damit keine
Ja.
Zeit verschwendet wird mit Käufern, mit denen es eh nicht passt. Und
Ja.
dann auf der Basis dieses indikativen Angebots, das ist ein kleiner One-Pager, wir geben da auch immer ein Template raus an potenzielle Käufer, entscheiden wir, wen wir weiterlassen in die Due Diligence und dann ist es genauso, wie du sagst, wir machen einen großen Datenraum auf, da sind alle Dokumente drin, um das Unternehmen auf Herz und Nieren zu prüfen und so. Dann gibt es Q&A-Sessions, Deep-Dive-Sessions etc., weil Käufer natürlich immer viele Fragen haben. Und so zwischen Mitte, Ende des Due Diligence-Prozesses, da geben wir auch den Kaufvertragsentwurf raus von unserer Seite. Den erstellen wir dann zusammen mit dem Anwalt, der den Eigentümer beim Unternehmensverkauf berät. So, und auf dieser Basis darf dann jeder sein bestätigendes Angebot abgeben. Das ist dann nicht nur, was ist denn letztendlich der Preis, der fürs Unternehmen gezahlt werden soll, sondern auch der Markup auf den Kaufvertrag, den wir zugeschickt haben. Das heißt, du hast dadurch eine unfassbar gute Vergleichbarkeit an verschiedenen Angeboten, weil du verstehst eben nicht nur die Preiskomponente, wie die sich unterscheidet bei den potenziellen Käufern, sondern auch das Thema, wie unterscheiden sich die Terms? Ja, Thema Garantien und sowas, ne? Was stellen die sich vor?
Ja.
Wie werden die Sachen geregelt?
Ja, wie lange
So,
soll der Gründer noch im Unternehmen bleiben,
ja,
mitarbeiten,
genau.
solche Geschichten, ne?
Ja,
Klar.
genau. Genau sowas. Ja.
Dann wird darüber verhandelt und über den Preis und dann wird das
Korrekt.
Ganze abgeschlossen, Notar,
Richtig.
Unterschriften und der
Notartermin
ganze Pipapo.
vorbereiten, Unterschriften, Eintragungen im Handelsregister und natürlich Kaufpreisüberweisung.
Ja. Sehr gut. Das dauert 6 bis 9 Monate, hast du gesagt. Und ich glaube, eine Frage, die jeden interessiert, für den es gerade relevant ist, ist natürlich, was kostet ihr? Also was kostet die Begleitung, sage ich mal? Wie wird sowas abgerechnet? Und was darf man dann abgeben von dieser Summe dafür, dass dieser Prozess eben begleitet wird?
Also ich sage immer, es ist eigentlich ganz wenig, wenn du im Ergebnis denkst. Aber klar, also wir machen es eigentlich im Wesentlichen genau wie alle anderen M&A-Berater auch, die irgendwo in einer seriösen Unternehmensgröße unterwegs sind, von 1 Million Euro Umsatz bis 30 Millionen Euro Umsatz. Wir haben eine Grundgebühr, die wird monatlich fällig. Und wir haben eine Provision, die fällig wird, wenn der Deal abgeschlossen ist. Das ermöglicht uns zum einen, den Eigentümer immer unabhängig zu beraten. Das heißt, wir verhungern nicht, in Anführungszeichen, wenn der Deal nicht zustande kommt. Und das halte ich für sehr gefährlich, wenn man sich von jemandem beraten lässt, der so hungrig ist, dass er im Endeffekt einen selbst vielleicht auffressen will. Ja,
Ja.
also das halte ich für keinen guten Weg. Genau. Und dann sind die Provisionssätze irgendwo im einstelligen Prozentbereich hinten raus.
Ja, aber also kennst du Unternehmen, die einfach ohne M&A-Berater diesen Prozess selbst alleine durchlaufen sind? Das macht wahrscheinlich in keinem Fall wirklich Sinn, ehrlich gesagt, oder?
Du, es ist komplett sinnlos, aber viele probieren es trotzdem, weil die einfach sagen, ich spare mir den M&A-Berater, ja,
Ich spare mir den
und
M&A-Berater, damit ich mein Unternehmen günstiger verkaufen kann, als ich es eigentlich könnte. Super
genau,
smart.
also da, damit ich mehr übrig habe vom kleineren Kuchen. So, das macht halt 0,0 Sinn. Ja, das ist die Einkaufslogik und nicht die Vertriebslogik. Ich meine, im guten Vertrieb, da gibst du normalerweise irgendwie 20% von den Deals, die er closed.
Sollte der
Ja,
bestbezahlteste Mitarbeiter im Unternehmen sein, würde ich mal behaupten.
Genau. Und genauso ist es beim Unternehmensverkauf auch. Aber ich verstehe die Leute, weil die denken ja, das Thema, die monatliche Grundgebühr, also den Retainer und die Provision, das kann ich kontrollieren. Ich weiß ja gar nicht, wie man Unternehmen verkauft. Das heißt, ich muss mich ja darauf verlassen, dass zum Beispiel in dem Fall jetzt VAP, mein Unternehmen, mich gut berät und mich gut platziert bei potenziellen Käufern. Das heißt, das Vertrauen muss schon da sein und wenn es einfach jemand nicht bereit ist zu zahlen, dann passen wir auch. Dann ist es halt so.
Ja, sehr gut. Wunderbar. Ich muss den nächsten Termin, aber wir sind am Ende angekommen. Das war die letzte Frage, die ich noch
Gut.
stellen wollte. Ich glaube, man hat einen sehr guten Eindruck bekommen. Ich danke dir von Herzen für die ganzen Insights. Da war hundertprozentig was Geiles dabei. Und für die Leute, die sich angesprochen fühlen und den Prozess mal anstoßen wollen und gerade in der Situation sind, verlinke ich dein LinkedIn-Profil und eure neue Website, die es sich lohnt anzuschauen. Und dann könnt ihr euch alle bei Peter melden, wenn es interessant ist. Peter, ich danke dir für deine Zeit und die ganzen Insights und weiter tolle Geschäfte.
Sehr, sehr gerne. Danke für das tolle Gespräch.